Kannst du den Text mal einblenden? Genau, das sind die ersten Verse, aber wir gucken uns das ganze Kapitel an. Ich lese es doch mal vor. Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive war aber eine große Stadt vor Gott, 3 Tagesreisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagesreise weit gekommen war, predigte er und sprach: Es sind noch 40 Tage und dann wird Ninive untergehen. Und das Wort, das hier für untergehen steht, das heißt so viel wie: Es wird umgewendet werden, was ein Erdbeben nahelegt, durch das Ninive hätte vernichtet werden können. Aber da glaubten die Leute von Ninive an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron, legte seinen Purpur ab, hüllte sich in Sack und Asche und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen: Es sollen weder Menschen noch Vieh noch Schafe Nahrung zu sich nehmen, und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen, und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh, und zu Gott rufen mit Macht. Oder eine andere alte Übersetzung übersetzt auch: zu Gott rufen mit Gewalt. Und ein jeder bekehre sich von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, vielleicht lässt Gott es sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, auf dass wir nicht verderben. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihren bösen Wegen, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und er tat es nicht. Den Älteren unter euch ist vielleicht David Wilkerson noch ein Begriff. Ein amerikanischer Landpastor, der, ich denke, es war in den 60er Jahren, nach New York gezogen ist und unter Jugendbanden Jesus verkündigt hat. Und nach vielen Abenteuern, nach vielen Mühen hat Gott seinem Ringen um diese kriminellen jungen Menschen Gnade geschenkt. Und aus einer dieser Jugendbanden, den Mau Maus, haben sich eine ganze Reihe Leute bekehrt. Unter anderem die beiden Anführer, Nicky Cruz und Israel Narvaez. Nicky Cruz hat von da an einen sehr geradlinigen Weg mit Jesus und mit Gott durch sein Leben genommen. Er ist aus dem ganzen Milieu ausgestiegen, hat eine Bibelschulausbildung gemacht, ist selbst Pastor geworden und ist in einen internationalen Dienst hineingekommen. Er hat im Laufe seines Lebens auch mehrfach in Deutschland gesprochen. Israel Narvaez, der andere Anführer, der hat eine ganz andere Lebensgeschichte erlebt. Er wollte eines Tages, also nach seiner Bekehrung, auch zu einer Versammlung gehen, und durch ein Missverständnis ist er nicht abgeholt worden. Irgendwie war die Zeit oder der Ort falsch, und er war dann schon ziemlich frustriert und ist nach Hause, auf dem Weg nach Hause gewesen und ist einem feindlichen Bandenmitglied begegnet, der ihn angegriffen hat, hat sich verteidigt und ist durch dieses Ereignis wieder voll in sein altes Milieu hineingerutscht. Glaube und Nachfolge Jesu waren vergessen. Und Gott hat insgesamt über 10 Jahre gebraucht, die er weiter in diesem Milieu der Gewalt, der Kriminalität, der Drogen, der freizügig gelebten Sexualität, er war da weiter drin. Und erst nach, ich glaube, über 10 Jahren hat er sich ein zweites Mal bekehrt. Er hat, ich bin nicht ganz sicher, ob er es selbst geschrieben hat oder ob David Wilkerson das Buch über ihn geschrieben hat. Es gibt aber ein Buch über seine Lebensgeschichte und dieses Buch nennt sich Zweite Chance. Gott hat ihm eine zweite Chance gegeben und diese zweite Chance hat er genutzt. Und genau darum geht es auch in diesem Buch Jona. Gott gibt zuallererst einmal dem Jona eine zweite Chance, es besser zu machen. Die ersten beiden Kapitel haben ja davon berichtet, wie Jona zunächst einmal dem Auftrag Gottes ausgewichen ist und ans andere der Welt fliehen wollte. Und Gott stellt ihn auf dem Meer durch einen Sturm, lässt ihn von einem, wahrscheinlich war es ein Pottwal, verschlingen. Und er wird mit dem eigenen Tod im Inneren dieses Tieres konfrontiert, ruft Gott an in seiner Not, wird von dem Wal ausgespuckt an Land. Und da spricht ihn Gott jetzt ein zweites Mal an und sendet ihn mit genau dem gleichen Auftrag wieder dorthin, wo er schon das erste Mal hätte gehen können, nach Ninive. Das erste Mal sagt Gott, geh nach Ninive und predige, denn die Bosheit dieser Stadt ist vor mir aufgestiegen. Hier beim zweiten Mal drückt er es so aus, dass er sagt, mach dich auf, geh nach Ninive und predige ihr, was ich dir sagen werde. Und das erinnert ein bisschen an die Abrahamsgeschichte, wo Gott dem Abraham begegnet und ihn beauftragt, zieh aus dem Land deiner Vaterschaft, wo du aufgewachsen bist, verlass deine Verwandtschaft und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Das zu tun, verlangt Vertrauen zu Gott und ein inniges Verhältnis zu Gott. Und scheinbar war dieses innige Verhältnis hier auch bei Jona zu Gott wiederhergestellt. Gott hat ihm nicht von vornherein gesagt, was er predigen soll, sondern er hat gesagt, geh und dann kommt das zu dir. Und das erinnert uns ja auch ein bisschen an die Worte von Jesus, der sagt, wenn ihr einmal gefangen gesetzt werdet und Rechenschaft abgeben müsst über euren Glauben, dann sorgt euch nicht, was ihr sagen sollt, sondern zu der Stunde, da ihr es braucht, wird es euch gegeben werden. Augenscheinlich hat Gott seinen Propheten auch ausgerüstet mit einer großen Vollmacht. Ihr müsst euch vorstellen, irgend so ein unbekannter Ausländer käme nach Berlin und würde da anfangen zu predigen. Er würde vielleicht einen kleinen Kreis von Leuten erreichen können. Aber die Predigt von Jona ist so kraftvoll, dass nicht nur eine kleine Schar sich um ihn kümmert, sondern er findet Zugang zum ganzen Volk. Und nicht nur zum geringen Volk, sondern seine Botschaft dringt vor in die Regierungsspitzen bis zum König und seinen Gewaltigen und erreicht diesen Mann, der dann einen Erlass weitergibt, wie wir ihn in dem gelesenen Text gesehen haben. Und seinem Volk gebietet, hört mal, so geht's nicht weiter, wir müssen umkehren. Interessant ist dabei, dass das hinein geschieht in eine Situation, die von Gott wohl vorbereitet war. Assyrien war ja ein Weltreich gewesen und hat schon vor Jona starke, expandierende Könige gehabt, die Kriegszüge bis ans Mittelmeer unternommen haben und die Völker dort unterjocht haben. Aber zu der Zeit, als Jona lebt, sein König ist Jerobeam II., ein König von Israel und eigentlich der erfolgreichste und der mächtigste König, den das Nordreich Israel nach der Trennung vom Südreich Juda je gehabt hat. Er regiert fast 40 Jahre und von ihm wird gesagt, dass er die alten Grenzen des Königreichs Davids und Salomo wiederhergestellt hat. Außergewöhnlich für die israelischen Könige, die alle nicht lange regiert haben. Und genau zu dieser Zeit sind die Assyrier in ein Machtvakuum hineingefallen. Es gab schwache Könige, es gab zweimal eine Pestepidemie, die die Bevölkerung dezimiert hat und die auch das Heer dezimiert hat und weitere Eroberungsfeldzüge unmöglich gemacht hat. Und es gab eine totale Sonnenfinsternis. Und all das zusammen wurde als Zorn der Götter ausgelegt, der über dem Land ruhte. Für fast 40 Jahre ist dann nicht mehr viel weitergegangen in Richtung Eroberung, in Richtung Weltmacht. Und genau in diese Zeit hinein sendet Gott Jona nach Ninive und er rennt quasi offene Türen ein mit seiner Bußbotschaft. Dazu muss man auch sagen, dass die Zustände in Ninive schrecklich waren. Die Assyrer waren berüchtigt für ihre Grausamkeit im Umgang mit besiegten Völkern. Ich lese euch mal ein kleines Zitat vor, mit dem einer der assyrischen Könige sich gerühmt hat. Da steht, hat er festhalten lassen, also vor Aufgang der Sonne war die Erde, nein, ein Satz vorher anfangen, einen Weg von 3 Tagen marschierte er vor. Vor Aufgang der Sonne war die Erde der Feinde erfüllt mit Glut und Feuer. Und er zerfetzte der schwangeren Bäuche, er durchbohrte der schwachen Leib. Den Mächtigen schnitt er die Hälse ab. Im Rauch ihres Landes starben seine Männer. Ein Trümmerhaufen, wer sich gegen Assur auflehnt. Grausamkeit, ein hervorragendes Zeichen innerhalb der assyrischen Kultur. Aber damit war es nicht genug, denn im Reich waren Trunksucht weit verbreitet. Auch im Heer. Es gab die Tempelprostitution in Ninive, finden wir das zentrale Heiligtum der Assyrer, ein großer Tempel der Ishtar, die nicht nur als Göttin des Krieges, sondern auch als Göttin der Liebe verehrt wurde. Und man konnte ihr dienen, indem man mit Tempeldirnen Geschlechtsverkehr hatte. Bei den großen Festen boten sich Lustknaben an, Geschlechtsverkehr mit Tieren oder auch Geschlechtsverkehr mit Kindern. Das alles waren in dieser Gesellschaft keine Tabus. Und das religiöse Establishment der Tempel hat Geschäfte gemacht mit der Prostitution. Die Priester und Priesterinnen haben Weinschenken betrieben, haben eben die Bordelle betrieben. Und das ist alles so fließend ineinander übergegangen. Diese Kultur hat Buße und Umkehr dringend nötig gehabt. Und wenn wir all das lesen und hören, dann erinnert uns das natürlich auch an Sodom und Gomorra und seine Geschichte, denen auch Gott gedroht hat, und nicht nur angedroht, sondern dort ist es tatsächlich geschehen, dass er die Städte zerstören würde. Jona hatte eine zweite Chance bekommen, hat sie genutzt, aber auch die Menschen von Ninive haben eine zweite Chance bekommen, umzukehren von diesen Dingen, einen Neuanfang zu machen. Und diese Bußbewegung hat sich durchgesetzt und hat sich gezeigt in Fasten, Verzicht auf Nahrung, das machen wir nur, wenn uns wirklich was anderes ganz arg wichtiger ist. Manchmal passiert das ja im Positiven, nicht? Man ist so in der Arbeit drin, dass man das Essen vergisst. Aber normalerweise verzichtet niemand freiwillig auf Essen. Das ist etwas, was das Leben schön macht. Aber hier wird ein Fasten ausgerufen. Die Leute legen ihre Alltagskleidung und ihre Festkleidung ab und kleiden sich in Sack und Asche, ein Zeichen der Demütigung und des sich Erniedrigen. Und dann wird gesagt, betet mit Gewalt. Mit dem Beten, das ist ja so eine Sache. Die meisten Menschen, nein, ich sage es andersrum, die wenigsten Menschen beten nie in ihrem Leben. Aber allgemein wird Gebet nur eingesetzt als so eine Notrufsäule. Also wenn nichts anderes mehr funktioniert, dann betet man vielleicht. Und dann ist es ja so, wenn Gott das Gebet erhört und hilft in Krankheitsnot oder in Beziehungsnöten und es kommt so, wie man es gewünscht hat, und dann vergisst man den Gott, der das Gebet geschenkt hat, und kehrt zu seinem normalen Leben und zu seinen normalen Verhaltensweisen wieder zurück. Und wenn Gott sich das nicht gefallen lässt, weil er von vornherein weiß, wie das ausgeht, und deswegen schweigt und die Gebete nicht erhört, wie schnell ist man dann dabei zu sagen, ach, beten hat ja doch überhaupt keinen Zweck und es gibt ja überhaupt keinen Gott, der hört ja nicht, wenn ich bete. Also um diese Art und Weise zu beten geht es nicht, sondern es geht um Beten mit Gewalt. Was bedeutet das? Ich erzähle es euch an einem Beispiel aus der Republik Haiti. Heinz Österreicher, der alte erste Vorsitzende der Lebensmission, hat erzählt, dass er irgendwann nach seiner Ankunft in dieses Land, schon vor fast 40 Jahren, einmal auf den Gebetsberg ging. In Haiti beten die Menschen im Freien, sie gehen irgendwo hin und sie beten laut. Aber da war eine Frau, die hat so flehentlich und so, lautstark und mit allem, was sie war und hatte, zu Gott geschrien, dass er im Kreis der vielen Beter, die da überall auf dem Berg verteilt waren, dass er zu ihr hingegangen ist dann und sie gefragt hat, was sie dann hat. Konnte sich noch nicht so gut verständigen mit ihr, aber er hat ihr dann ein bisschen Geld zugesteckt. Und interessanterweise ist diese Frau später eine der ersten Kindermütter im Kinderdorf geworden, hat dort eine Stelle bekommen und Gott hatte ihre Gebete erhört. Warum? Nicht zuletzt deswegen, weil sie ihr Innerstes nach außen gekehrt hatte, im Schreien und im Rufen um Gottes Hilfe. Das ist eine Art und Weise zu beten, die viel eher Erhörung findet, wie wenn man so ein verschüchtertes Gebet ausspricht. Aber auch das kann Gott hören und erhören. Nun sind ja Fasten und Bußkleidung anziehen und vielleicht auch beten, man kann das als äußere Dinge praktizieren. Auch das Gebet kann man formal praktizieren, ohne dass es wirklich Kraft entwickelt. Die Frucht der Buße zeigt sich aber in einem veränderten Verhalten. Ich würde sagen, all das andere nützt nichts, wenn es nicht dahin führt, dass man Lebensveränderung lebt, praktiziert. Nämlich aufhört, das Destruktive und Zerstörerische zu tun, das das eigene Leben ausmacht. Und wenn wir es auch oft verdrängen, ich denke, dass jeder Mensch irgendwie ein Gefühl und ein Wissen auch darum hat, was in seinem Leben schiefläuft und wo es klemmt und wo es nicht stimmt und wo er sich selbst kaputt macht mit Verhaltensweisen und wo er die Menschen in seinem Umfeld durch Verhaltensmuster massiv schädigt. Die Predigt des Jona auf jeden Fall ist so durchschlagend, dass es bei diesen Menschen in Jona zu diesen Verhaltensveränderungen kommt. Und Gott sieht das an und er wendet das Geschick dieser Stadt und tut nicht, was er ursprünglich beabsichtigt hat oder was er angedroht hat. Jesus selbst greift diese Jona-Geschichte auf und er stellt die Leute von Ninive als Vorbild hin, den Leuten, die ihn mit Feindseligkeit und mit Ablehnung begegnen in der Auseinandersetzung, insbesondere auch mit den Pharisäern, sagt er, die Leute von Ninive werden am jüngsten Tag aufstehen und werden euch anklagen. Denn sie haben auf die Predigt des Jona hin sich bekehrt. Und hier, und damit meint er sich selbst, ist mehr als Jona. Gott ist ein Gott der zweiten Chancen. Zweite Chance für Jona, zweite Chance für Ninive, zweite Chance auch für uns heutige da, wo wir sie brauchen. Die Bibel ist voll von Beispielen für diese zweite und manchmal auch dritte und vierte Chancen, die Gott uns gibt. Da ist die Geschichte von dem ersten Adam, durch den der Sündenfall geschieht und Sünde und Tod in die Welt kommen. Und da ist die Geschichte des zweiten Adam. Paulus bezeichnet Jesus als zweiten Adam, durch den das gut und heil werden kann, was der erste Adam kaputt gemacht hat. Vergebung von Schuld, Vergebung von Sünde bekommen wir durch den Glauben an das, was Jesus durch seinen Kreuzestod und sein Auferstehen für uns getan hat. In dem Moment, wo wir das im Glauben erfassen und für uns in Anspruch nehmen. Da ist die Geschichte vom verlorenen Sohn, der das Gut seines Vaters verprasst in der Fremde, bis dahin, dass er kurz vor dem Hungertod steht, der sich demütigt und umkehrt und heimgeht in sein Vaterhaus und zu seinem Vater sagt, ich hab's total verbockt und jetzt bin ich zufrieden, wenn du mich in der hintersten Ecke deiner Firma anstellst. Und der Vater setzt ihn neu ein in seine Stellung als Sohn des Hauses. Das ist die Geschichte von Jesus und der Ehebrecherin, die von den Pharisäern im Ehebruch ertappt vor Jesus gebracht wird. Interessant übrigens, dass sie den Mann nicht auch gleich mitgebracht haben. Und eigentlich müsste sie gesteinigt werden nach dem Gesetz. Und Jesus fordert die Ankläger auf und sagt, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und von ihrem Gewissen überführt, gehen sie alle weg. Und er sagt ihr, Frau, wo sind die, die dich angeklagt haben? Und sie sagt, die sind alle weggegangen. Und Jesus sagt, okay, wenn die dich nicht verurteilt haben, verurteile ich dich auch nicht. Aber sündige hinfort nicht mehr, mach nicht so weiter wie bisher. Und hier haben wir wieder die Verhaltensveränderung. Das ist die Geschichte von Jesus und Zachäus, einem betrügerischen Zolleintreiber, der wahrscheinlich viele Menschen betrogen hat auch, weil die Leute haben davon gelebt, von den Mehreinnahmen, die sie über die Abgaben, die sie abgeben, an Rom weiterleiten mussten, was sie mehr aus den Leuten rausgepresst haben. Und da stand natürlich der Missbrauch Türen und Toren offen und deswegen waren die Zöllner oder diese Zolleintreiber auch so verachtet im Volk, weil sie sich persönlich bereichert haben. Zweite Chance, auch für uns Heutige. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die der bekannte und berühmte Afrika-Missionar Reinhard Bonnke mal in einer seiner Predigten erzählt hat. Es ist ja interessant, dass man sich von den vielen Predigten, die man im Laufe seines Lebens gehört hat, oft am besten an irgendwelche Geschichten oder Bilder erinnert, die weitergegeben worden sind. Reinhard Bonnke berichtet, als er noch mit seinem Zelt unterwegs war, dass er in einer Gegend war und auf seinen Trucks, mit denen die Ausrüstung transportiert worden ist, stand drauf, Jesus heals broken hearts. Jesus heilt zerbrochene Herzen. Und nach der Abendevangelisation wurde er von einem weisen Mann angesprochen auf dieses zerbrochene Herz. Und er hat ihm seine Geschichte erzählt und hat ihm erzählt, dass er sich vor Jahren auch schon einmal bekehrt hatte. Er hat sexuell ausschweifend gelebt und ist durch die Bekehrung zu Jesus von all dem frei geworden. Sein Leben war auf einem guten Kurs. Dann hatte er aber ein Frusterlebnis gehabt und ist in diesem Zustand an einem Bordell vorbeigegangen. Und er hat genau gewusst, wenn ich da jetzt reingehe, dann ist alles fort, was mir Gott geschenkt hat. Und er hat sich bewusst entschieden, trotzdem reinzugehen. Und sein Leben ist von da an wieder den Bach runtergegangen, wie man so sagt. Er ist in all seine Gebundenheiten wieder reingekommen und war ein ziemliches Wrack zu diesem Zeitpunkt. Und er hat Reinhard Bonnke gefragt, ja, gibt es auch für so einen wie mich nochmal eine Chance? Und Reinhard Bonnke hat ihm das zugesprochen. Ja, Jesus heals broken hearts. Jesus kann dein kaputtes Herz neu machen, auch wenn du ihn schon einmal verleugnet hast. Da, wo du das willst und da, wo du das glaubst, wird es Wirklichkeit werden. Nun geht es für uns ja nicht nur darum, ich sag mal, zweite Chancen zu ergreifen, wo sie sich bieten, also ich sag mal, so wach zu leben, dass wenn das kommt, nehme ich es in Anspruch. Sondern manchmal muss man diese Chancen auch bewusst suchen oder bewusst herbeiführen, damit man sie überhaupt bekommt. Und auch das ist noch nicht alles. Ich denke, es geht für uns Heutige auch darum, zweite Chancen zu gewähren. Ich habe ein paar kluge Verse und Sprüche gelesen zum Thema zweite Chance. Und derjenige, der bei mir hängen geblieben ist, oder der mich am meisten beeindruckt hat, ist der, der sagt, gib anderen eine zweite Chance. Du könntest eines Tages selbst mal eine brauchen. Und eine zweite Chance zu geben einem anderen Menschen, der sich an uns versündigt hat, der uns verletzt hat, uns etwas Böses getan hat, das hat ja auch etwas mit vergeben können zu tun. Und vergeben und vergessen, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Vergeben bedeutet nicht, dass man vergessen muss. Vergebung ist nur da, Realität und Wirklichkeit, wo ich dem, was geschehen ist, voll ins Angesicht gucken kann und trotzdem vergebe. Da ist wirklich Vergebung geschehen. Wer von euch mich kennt und meine Frau Stefanie kennt, der weiß ja, dass wir eine eigene persönliche Geschichte haben, was zweite Chancen betrifft. Nach über 25 Jahren Ehe hatten wir uns zunächst getrennt und dann scheiden lassen und waren insgesamt 6 Jahre auseinander. Und Gott hat Gnade geschenkt und wir haben neu zueinander gefunden. Ich habe im Internet nach einem Gedicht Ausschau gehalten. Wer mich noch von früher kennt, der weiß, dass ich gelegentlich auch mal gerne bei einer Predigt ein Gedicht vorgetragen habe, weil Poesie eine Seite in meinem Herzen anspricht, auf der ich einfach empfindlich bin oder empfänglich bin auch. Und ich habe da zufällig ein Gedicht gefunden, das fast ganz genau unsere persönliche Geschichte mit einer zweiten Chance, die wir einander eingeräumt haben, zum Ausdruck bringt. Und das möchte ich euch noch vortragen und damit möchte ich auch schließen. Es heißt Zweite Chance, dieses Gedicht, und da heißt es, wir hatten uns große Liebe geschworen, uns immer zu lieben, das war unser Ziel. Und doch haben wir uns verloren und es wurde uns zu viel. Unsere Wege trennten sich nach langer Zeit. Wir haben uns nicht mehr gesehen und wir waren nicht mehr bereit, unseren Weg gemeinsam weiterzugehen. Seither lebten wir unser eigenes Leben, doch dachten wir oft zurück an unsere gemeinsame Zeit. Spät erkannten wir, dass wir uns immer noch lieben. Für den Weg zu zweit wurden wir neu bereit. Da sahen wir uns nach einigen Jahren und Liebe erfüllte neu unsere Herzen. Jetzt sind wir zusammen, was wir schon mal waren. Und vergeben und vergessen sind nun all die Schmerzen. Lieber Vater im Himmel, der du uns kennst und weißt, wie wir sind als Menschen, danke, dass du ein System etabliert hast, das uns zweite und dritte und vierte Chancen einräumt. Danke, dass dein Wort uns das bezeugt. Du weißt, dass wir das brauchen. Du weißt, dass wir es oft nicht auf den ersten Anlauf schaffen, weil die Sünde uns den Blick verstellt für die Wirklichkeit, für die Realität und wir falsche Vorstellungen nachhängen und sie auch in unserem Leben umsetzen, bis wir an die Wand fahren. Und dieses an die Wand fahren ist oft eine Gnade, Herr, weil nur da Umkehr möglich ist. Vater, hilf uns, deine zweiten Chancen zu erkennen und sie zu nutzen, ganz egal, was wir versemmelt haben in unserem Leben, ganz egal, was andere versemmelt haben in unserem, an uns, hilf uns, zweite Chancen zu gewähren. Schenk, dass die Gnade uns erfüllt, dass wir sie erfahren und da, wo wir sie erfahren haben, auch weitergeben können an andere, die sie brauchen, so wie wir sie gebraucht haben. In Jesu Namen. Amen. Amen.